Ja, heute wird richtig schön, heute hier zu sein. Was für eine Freude, heute auf der Liwi zu sein. Dieser Ort ist ein Ort der Freude für mich, ein Ort meiner Geschichte. Ganz viel, was ich hier zusammen erlebt habe. Ich bin nicht nur hier aufgewachsen, sondern man hat ganz viel zusammen erlebt. Die Höhen und Tiefen des Glaubens und auch ganz viele wertvolle und kostbare Weggefährten, in deren Gesichter mir hier blicken kann. Auch ein paar neue Gesichter, die ich noch gar nicht kenne, aber bestimmt heute noch eine Gelegenheit gibt, ein paar neue kennenzulernen. Ja, immer wieder was ganz Besonderes, einfach hier zu sein. Und mein Herz ist voller Dankbarkeit, immer wieder hier zurückzukommen und weiter diesen Weg gemeinsam auch zu gehen. Die Kehrseite der Medaille ist, gerade ist mein Platz in Lörrach. Ich bin noch in Lörrach beheimatet und von dem her hier nur zu Gast und nur zu Besuch. Ganz privat bin ich in Lörrach, wohne ich im Haus des Lebens. Wir sind ein christliches Wohnprojekt, wo wir das Konzept haben, dass wir als Kollektiv, als Hausgemeinschaft Verantwortung für Menschen übernehmen, die gerade irgendwie Unterstützung brauchen. Wir haben Pflegekinder, wir haben Mamas mit Baby alleinerziehend, die wir begleiten und sonst, wen uns die Katze so vor die Türe legt. Und das sind ganz spannende Reisen, die wir da machen. Auf jeden Fall pulsiert das Leben bei uns im Haus, das kann man auf jeden Fall sagen. Und im Haus des Lebens, zum Leben gehört das Lachen. Und bei uns wird viel gelacht. Und was ich beobachtet habe, ist, dass es da ganz unterschiedliche Formen von Lachen man da beobachten kann, wie man da so unterwegs sein kann. Erstmal haben wir, glaube ich, ganz viel Grund zur Dankbarkeit und zur Freude. Wir erleben ganz viel, wie Gott uns versorgt, wie Gott wirkt, auch mit den Menschen, mit denen wir unterwegs sind in unserer Gemeinschaft, wie er uns immer wieder miteinander verbindet. Und da haben wir ganz viel Grund zur Freude, Dankbarkeit. Und das bringt uns immer wieder zu lachen. Dazu sind wir noch sehr lustige Leute und haben auch da viel zu lachen, weil es immer wieder echt witzige Situationen gibt. Ganz besonders mit den Kindern auch im Haus. Also insgesamt sind wir so 15 Leute, die wir in der Hausgemeinschaft wohnen. Und mit Kindern gibt es sowieso immer was zu lachen. Da bestehen ganz viele witzige Situationen und Kinder sind sowieso immer ganz ulkig und tollpatschig. Und das bleibt immer spannend. Manchmal wird aber auch gelacht über ein bisschen mitleidig über ziemlich schlechte Dad-Jokes, die dann irgendwie plötzlich mal auftauchen und man müht sich ein Lächeln ab, noch ein bisschen drüber zu lachen. Aber dann kommt vielleicht auch ein bruschendes Lachen über die perfekt überraschend pointierte Witz, der zur rechten Zeit kommt und der einen wieder so richtig in Fahrt bringt. Vielleicht ist es aber auch ein verliebtes Lachen über jemanden, den man ja sich freut, den wieder zu sehen. Vielleicht ist es ein Lachen aus Höflichkeit, ja, was man noch irgendwie auch sich abbringt. Vielleicht ein Lachen, das müde ist. Vielleicht ein Lachen über sich selbst, über seine Tollpatschigkeit, über sein Scheitern, das man vielleicht erlebt, wo man irgendwie auch lieber drüber lacht, als drüber weint. Und manchmal auch vielleicht ein Lachen aus Verzweiflung, ja, weil man sich irgendwie wieder im Kreis dreht, weil die gleichen Themen irgendwie wieder da sind und es dann auch einfacher ist, irgendwie drüber zu lachen. Heute geht es um eine Frau, die lacht. Die lacht nicht laut und die lacht auch nicht fröhlich. Die lacht innerlich und die lacht aus Erfahrung. Und der Predigtfrage, der mir heute nachgehen ist, ja, was geschieht, wenn Hoffnung lange enttäuscht wurde und zerbrochen ist und Gott jenseits unseres Timings trotzdem an seiner Verheißung festhält? Letzte Woche hat Bruder Thomas uns den großen Bogen gespannt, vom Anfang bis zum Ende, ja, und die große Geschichte von Gott mit den Menschen erzählt, in der wir uns auch wiederfinden können. Gottes Geschichte mit den Menschen. Heute aus dem großen Ganzen zoomen wir mal ziemlich rein in eine konkrete Situation und sind da heute unterwegs mit Sarah und Abraham. Ich habe euch mal ein Bild von ihnen mitgebracht, wie sie ganz bestimmt ausgesehen haben. Und sind unterwegs mit ihrer Geschichte. Nochmal spezifischer sind wir noch mehr mit der Sarah unterwegs und versuchen uns in ihre Situation reinzuversetzen. Warum der Dan mir diese Stelle rausgesucht hat, das bleibt in gewissermaßen ein Rätsel. Ich glaube nicht wegen meiner Expertise, die weibliche Perspektive aufs Leben besonders gut und empathisch zu verstehen. Da bin ich noch ganz frisch in der Ausbildung. Aber es gibt so wenig Predigtexte über Autobahnen. Und was will man machen? Ja, man ergibt sich seinem Schicksal, aber ich glaube auch, diese Geschichte hat uns richtig was zu sagen und da können wir richtig was lernen und die spricht uns ins Leben und dem gehen wir heute mal nach. Abraham und Sarah, wirklich eine spannende Geschichte. Abraham ist 75 Jahre alt, als der Ruf Gottes zu ihm kommt und sagt, Abraham, verlass dein Land, verlass deine Verwandtschaft. Hey, ich habe was ganz anderes mit dir vor. Ich habe ein neues Land, das ich dir zeigen will und das ich dir sogar in Besitz geben will. Und ich habe hier richtige große Nachkommenschaft für dich im Blick, was da irgendwie entstehen soll. Und noch viel wichtiger, in dir sollen gesegnet sein alle Völker dieser Erde. Wow, was für eine Verheißung. Mit 75 Jahren, ich weiß nicht, wie du mit 75 Jahren unterwegs sein wirst. Wahrscheinlich hat man eher so versucht, mal ein bisschen gemächlicher das anzugehen. Für Abraham geht es nochmal richtig los. Ja, er hat einen ganz anderen Ruhestand. Und das ist dieser Segen, diese Verheißung, dieses Versprechen. Und Abraham macht sich auf. Mit 75 Jahren zieht er los, lässt alles hinter sich, nimmt seine Familie mit und geht nach Israel aus dem Irak, zieht er nach Israel, ist dann auch mal in Ägypten und reist irgendwie viel rum. Mehrfach erlebt er auch, dass Gott das wieder ihm bestätigt, zu sagen, hey Abraham, ich habe das wirklich mit dir vor. Ja, dieser Segen, diese Nachkommen, dieses Land, ja, das soll Realität werden. Und mehrfach bestätigt er ihm das und immer wieder genau kommt das so vor. Und dann ist da aber auch die Realität. Dann ist die Realität, die Abraham und Sarah auch erleben. Sie sind kinderlos. Ja? Also sie starten schon kinderlos. Er ist 75, sie ungefähr 65, sowas in die Richtung. Und sie starten schon kinderlos unterwegs. Und auch all die Jahre, wo sie unterwegs sind, bleiben sie kinderlos. 25 Jahre sind sie, hier reisen sie und merken, sie werden älter und älter und älter. Aber von den Nachkommen und von dem nicht viel zu sehen. Das verheißene Land, das schmecken sie mal und sehen das mal. Und aber mit den Kindern, das wird nichts. Und ich denke, dass auch die Sarah da eine große soziale Last irgendwie spürt, eine innere Last, weil irgendwie war das ja doch die Erwartung, dass man als Frau doch jetzt irgendwie dem Mann irgendwie da ein Kind schenkt, Nachkommen schenkt. Und wenn jetzt diese Verheißung da ist sogar, dass es Gott das sogar will und jetzt scheitert das irgendwie an ihr oder wie, das ist doch fürchterliche Situation. Jetzt tauchen wir ein in diese Geschichte. Wir sind in 1. Mose 18 und da wird das ganz spannend. Da beschreibt nämlich diese Geschichte eine Begegnung von Gott mit Abraham. Abraham sieht drei Männer und er nötigt sie, seine Gastfreundschaft anzunehmen. Seine Wertschätzung, schlachtet für sie das Maschkalb und versorgt sie mit allem, was sie brauchen in kürzester Zeit und er nimmt sie auf. Und im Kontext wird deutlich, dass von diesen drei Männern, dass es um zwei Engel und Gott höchstpersönlich geht. Wie das zu verstehen ist, bleibt faszinierend. Wir lesen mal ein bisschen rein, wie es da weitergeht. Ab Vers 9. Sie fragten ihn, wo ist deine Frau Sarah? Er antwortete, drinnen im Zelt. Darauf sagte einer der Männer, nächstes Jahr um diese Zeit komme ich wieder zu dir. Dann wird deine Frau Sarah einen Sohn haben. Sarah stand am Zelteingang hinter Abraham und konnte alles hören. Die beiden waren schon sehr alt und Sarah hatte schon längst nicht mehr ihre Tage. Daher lachte sie sich hinein und dachte, jetzt wo ich schon so alt bin, soll ich da noch Lust bekommen? Auch mein Mann ist doch viel zu alt. Da fragte der Herr Abraham, warum lacht Sarah und denkt, dass sie zu alt ist, um ein Kind zu bekommen? Ist denn für den Herrn irgendwas unmöglich? Zur genannten Zeit komme ich wieder zu dir. Dann wird Sarah einen Sohn haben. Da leugnete Sarah und sagte, ich habe nicht gelacht, denn sie fürchtete sich. Er aber entgegnete, doch, du hast gelacht. Sarah, die lacht in dieser Situation, in dieser Geschichte und sie lacht in sich hinein. Sie ist ganz für sich eigentlich. Dieses Lachen, man könnte das erstmal interpretieren, als dass sie irgendwie Gott in Frage stellt und das in Frage stellt. Aber ich glaube, das ist gar nicht so ein rebellisches Lachen, sondern das ist ein sehr realistisches Lachen. Zu diesem Zeitpunkt ist sie 90 Jahre alt. Ja, nicht mehr mal mitten in den Wechseljahren, sondern weit drüber hinaus. Und ihr Körper sendet klare Signale, dass da mit einem Sohn nichts mehr zu machen ist. Ja? Und ich denke auch, dass die Sarah nicht über Gott lacht und ihn auslacht. Ich glaube, sie lacht, weil sie viel zu oft gehofft hat. Und es ist ihr Schutz, es ist ihr Hoffnungsschutz, sich davon zu distanzieren und lieber zu lachen, innerlich zu lachen. Ich glaube, dieses Lachen, das kennen einige. Einige, die auch heute hier mit dabei sind oder auch im Livestream zuschalten. Ist dieses Lachen, ich rechne eigentlich nicht mehr damit, dass es Realität wird. Der Zug ist abgefahren. Ich will mich nicht wieder enttäuschen lassen. Nicht schon wieder. Das halte ich nicht aus. Heute sind das vielleicht ähnliche Themen. Vielleicht ist es das Thema Kinderwunsch. Vielleicht ist es das Thema Partnerschaft. Vielleicht sehnst du dich nach Heilung. Vielleicht willst du wirklich Gerechtigkeit erleben für all das Unrecht, das du erlebt hast. Vielleicht aber auch einfach erfülltes Leben, ein gutes Leben, nach dem du dich sehnst. Die Enttäuschung ist hier kein Zeichen für fehlenden Glauben von der Sarah, sondern wir entdecken es hier als der Preis des langen Hoffens. Enttäuschung als Preis des langen Hoffens. Wir lesen auch von Gottes Reaktion darauf. Gott widerspricht dem Lachen eigentlich nicht. Gott hört das innere Lachen. Sie lacht ja nicht mal äußerlich. Er hört das innere Lachen und kennt ihr Herz. Aber er stellt sie nicht bloß. Weil es ist ja nicht unrealistisch. Es ist ja überhaupt nicht unrealistisch, dass die Sarah so denkt und da so dran zweifelt, dass das Realität wird, weil die Fakten sprechen eine ganz andere Sprache. Aber es ist entlarvend, wie Gott reagiert. Ihr Lachen kommt aus dem Herzen und Gott bringt es zum Vorschein. Gott bringt es auf den Tisch. Er hält aber auch keine Moralpredigt und verurteilt sie dafür. Wie kann sie nur? Wie kann sie nur lachen? Wie kann sie das nur in Frage stellen? Sondern er stellt eine Frage und eine sehr entscheidende Frage. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Der Fokus liegt überhaupt nicht auf Sarahs Glaubensqualität, ob sie jetzt super glaubt, ob sie perfekt glaubt oder was auch immer, ob sie ihr Glaube stark genug ist. Der Fokus liegt hier auf Gottes Möglichkeit. Ist dem Herrn etwas unmöglich? Gottes Möglichkeiten. Und seine Verheißung, sein Versprechen, geht es eben nicht um menschliche Stärke. Es geht überhaupt nicht darum, um Sarahs Möglichkeiten. Es geht um Gottes Möglichkeiten. Es geht um seine Stärke. Es geht um seine Macht. Die Geschichte, die Episode endet hier erstmal und es geht dann anders weiter und es kommt dann ein anderes Thema und da wird gar nicht mehr weiter das irgendwie so bearbeitet. Und wir kriegen auch gar keine direkte Reaktion. Okay, was macht die Sarah jetzt damit nach diesem Dialog, nach dieser Geschichte, nach dieser Begegnung? Was macht sie mit dieser Botschaft, die Gott da irgendwie für sie beide hat? Und was macht das mit ihr, wo sie jetzt schon mindestens 25 Jahre, aber auch weit darüber hinaus, eigentlich all diese enttäuschte Hoffnung immer wieder in sich getragen hat und mit der unterwegs war? Wie geht sie damit um? In der Geschichte selber sehen wir erstmal nichts davon. Spannend ist, wenn wir in den Hebräerbrief gucken, im Hebräer Kapitel 11, wird sie nämlich als Glaubensvorbild genannt, die Sarah. Da heißt, aufgrund ihres Glaubens erhielt sogar Sarah die Kraft, Mutter zu werden, obwohl sie keine Kinder bekommen konnte, denn sie war schon zu alt. Aber sie hielt den für treu, der ihr das versprochen hatte. Sarah als Glaubensvorbild. Wie hat Sarah geglaubt? In dem Dialog, den wir gelesen haben, ist die große Hürde, die Sarah sieht, wie soll sie in diesem Alter noch Lust empfinden? Mit 90. Und dann ist da noch ein alter Mann an ihrer Seite, der sogar 100 ist. Wie soll das funktionieren? Glaube zeigt sich bei der Sarah dann ja ganz anders. Glaube ist für sie nicht nur eine Einstellung. Sarah, die handelt. Die Sarah, die muss aktiv werden. Und Sarahs Glaube zeigt sich hier in Sex. Das kann man wohl so sagen. Sarahs Glaube zeigt sich in Sex. Sie sind 90 und 100. Der Ofen ist da schon länger aus. Neu geschöpfter Glaube zeigt, dass sie wieder anfangen, miteinander zu schlafen. Ich bin sicherlich kein Experte, aber sicherlich ist das mit 100 kein Kinderspiel mehr. Und nicht nur lassen sie sich darauf wieder ein, sie finden auch ein Jahr, mit 90 vielleicht schwanger zu werden. Stellt ihr euch das mal vor. Und vielleicht habt ihr selber eine Schwangerschaft erlebt, aber eine Schwangerschaft mit 90. Ja, zu einer Geburt mit 90. Wie soll das funktionieren? Mit 90 zu stillen und mit 100 dann noch Kindergeburtstage, Elternabende und Pubertät durchzumachen. Ich glaube, so haben die sich das bestimmt nicht vorgestellt mit dem Kinderkriegen und Familie und genau, dass das vielleicht, ja, genau, alles ein bisschen anders aussah. So oder so, wir sehen weiter in dieser Geschichte, dass Gottes Timing neues Leben hervorbringt. Und wenn wir ein bisschen weiter gucken, dann sehen wir dann später, nachdem noch ein paar andere Sachen passiert sind, springt es ein Jahr später ins Kapitel 21. Und da heißt, der Herr kümmerte sich um Sarah, so wie er es gesagt hatte. Er ließ geschehen, was er ihr verheißen hatte. Sarah wurde schwanger und bekam einen Sohn von Abraham trotz seines hohen Alters. Es war genau zu der Zeit, die Gott Abraham genannt hatte. Abraham gab seinem Sohn, den Sarah zur Welt gebracht hat, den Namen Isaak. Gott kümmerte sich. Gott wird aktiv. Gott greift ein, wie er gesagt hat. Er ließ geschehen, was er ihr verheißen hatte. Gott löst sein Versprechen ein. Er lässt es Realität werden. Das ist die Botschaft der Geschichte, die wir hier sehen. Und man könnte wirklich sagen, also da war er ein bisschen zu spät dran. Warum mit 90? Warum mit 100? Menschlich gesehen, weit zu spät. Weit zu spät. Göttlich gesehen, genau richtig. Genau richtig für das, was die Geschichte uns eigentlich sagen will. Gott zeigt nämlich hier, wer er ist und was ihm möglich ist. Und das ist die Botschaft der Geschichte. Es geht gar nicht um das menschliche Timing. Es geht darum, dass Gott sich hier zeigt. Und Sarah, die jubelte. Gott lässt mich vor Freude lachen. Wer davon hört, der lacht mit mir. Sie fügte hinzu, wer hätte Abraham jemals vorhergesagt? Sarah wird ein Kind stillen. Doch ich habe einen Sohn von ihm bekommen, trotz seines hohen Alters. Sarah lacht wieder. Aber sie lacht ganz anders. Ein ganz anderes Lachen. Ihr Lachen hat sich verwandelt. Ihr Lachen hat sich transformiert. Aus dieser Skepsis, aus diesem Zweifel, aus dieser Enttäuschung wird ein Lachen der Freude. Und das Lachen wird Lob. Es verwandelt sich in Lobpreis. Gott lässt mich lachen, sagt sie. Gott hat gehandelt. Gott war treu. Aus dem verborgenen Lachen wird ein öffentliches Lachen. Es wird ein lautes Lachen, ein freudiges Lachen. Es wird ein ansteckendes Lachen. Sie lädt ein, sich mit ihr zu freuen. Und es wird zeugnishaft. Ihr Lachen und das, was sie danach sagt, erzählt von Gottes Wirken. Ihre Geschichte erzählt von Gottes Wirken und offenbart Gottes Charakter und sein Handeln. Und das Spannende an der Geschichte finde ich auch, dass Sarahs Zweifel seinen Platz in der Geschichte findet. Es wird nicht nachträglich irgendwie rausgeschrieben, hey, nee, das lief doch alles gut. Nee, es hat ihren Platz in der Geschichte, dass sie zweifeln darf und dass sie gezweifelt hat. Und es ist Teil der Geschichte. Aber dieses zweifelhafte Lachen wird umgewandelt in ein Gnadenzeugnis. Und ganz bestimmt sah das so oder so ähnlich aus. Ein Bild von einer alten Frau mit einem Kind. Und so ein Bild, das macht doch was mit einem, das so zu sehen. Wenn du dich versuchst reinzusetzen in eine Frau, die versucht, schon lange Kinder zu kriegen, aber es nicht klappt, dann sieht sie so ein Bild. Oder immer wieder in ihrem Alltag. Ihre Freunde bekommen Kinder. Jedes Kind, das man vielleicht irgendwie sieht, erinnert einen dran, dass man ja selber keins hat. Und es schmerzt. Ich glaube, genauso kann es mit dieser Geschichte gehen. Wenn wir diese Geschichte hören und sagen, ja, cool, dass Gott mit Sarah so unterwegs ist. Cool, dass er da irgendwie jetzt da noch gewirkt hat und da dieses Wunder gemacht hat. Mein Leben sieht ganz anders aus. Meine Hoffnung wurde enttäuscht. Und ich glaube, das ist wichtig, wenn wir diese Geschichte einordnen, dass diese Geschichte, es gar nicht um eine Verallgemeinerung geht. Es geht erstmal um eine Geschichte, wo Gott diese Geschichte so mit Sarah und Abraham schreibt. Aber die Geschichte ist nicht beschrieben im Sinne von, dass es so ist, dass Gott immer so handelt und dass Gott immer so mit Leuten unterwegs ist, sondern Leute erleben es auch ganz anders. Keine Blaupause. Nicht jede Hoffnung erfüllt sich so wie in dieser Geschichte. Die Hoffnung oder die Botschaft dieser Geschichte ist vielmehr, Gott bleibt treu. Gott lässt sich nicht aufhalten. Ja, wenn wir die große ganze Geschichte, die Gott mit der Menschheit steht und welche Rolle Abraham damit hat, ist die Geschichte vielmehr, dass Gott sich nicht aufhalten lässt. Gott lässt sich in seiner Geschichte nicht aufhalten von Unfruchtbarkeit, von Wirren, von immer wieder Lebensgefahr, wo diese Geschichtsträger irgendwie damit orientiert sind, konfrontiert. Genau. Aber eben, was ganz wichtig ist, dass wir sehen dürfen, dass diese Geschichte nicht immer zeigt, was Gott immer tut, sondern diese Geschichte zeigt, wer Gott immer ist. Diese Geschichte zeigt, wer Gott immer ist. Und jetzt ist das ja eine Geschichte, könnte man sagen, die ist ja schon richtig lang. Herr, und was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich glaube, wir wollen uns die Mühe machen, unseren Platz in dieser Geschichte nochmal heute Morgen auch zu entdecken und zu ergreifen. Was ist denn jetzt die Brücke zu unserer eigenen Situation? Ich habe es gesagt, dass vielleicht wir ganz unterschiedliche Hoffnungen und auch unterwegs sind, dass wir vielleicht auch, das Teil unserer Geschichte, unserer Erfahrung ist, dass ja enttäuschte Hoffnung unser Herz auch schon aufgefressen hat. Sei das irgendwie das Thema Familie oder Partnerschaft oder was auch immer. Oder eben, das, wenn wir schon so lange mit Krankheit irgendwie zu kämpfen haben und es einfach nicht weggeht, uns die Lebensqualität raubt, uns den Nerv raubt, uns nicht schlafen lässt und so weiter. Oder ja, Verletzungen, Spannungen, Konflikte und so weiter. So viele Sachen, die irgendwie Teil unserem Leben sein können. Ich glaube, eine Sache, unseren Platz in der Geschichte auch zu finden und da unsere Lektion draus zu nehmen, ist Hoffnung prüfen lernen. Hoffnung prüfen lernen. Eine entscheidende Sache ist, glaube ich, wenn wir mit Hoffnung unterwegs sind, ist zu gucken, hey, welche Form von Verheißung steckt denn da eigentlich dahinter? Gibt es denn da eine Verheißung dazu? Also verspricht Gott mir, dass irgendwas Realität werden lässt, an dem ich das messen kann? Oder bleibt es vielleicht irgendwie einen ehrlichen Wunsch, mit dem ich hier unterwegs trage? Ganz praktisch ist das vielleicht das Thema Partnerschaft, das ist vielleicht was, was ich mich ja am meisten irgendwie damit beschäftigt hat, mal zu gucken, hey, das Thema Partnerschaft, ist das überhaupt was, wo Gott uns irgendwie verspricht, dass wir jetzt auf jeden Fall einen Partner an unserer Seite haben? Habe ich auf jeden Fall in der Bibel keine Verheißung dazu gefunden. Kein Versprechen, das Gott gibt, sagt, hey, das wird auf jeden Fall Teil von deinem Leben. Kein konkretes Wort, wo Gott sagt, ja, das wird Realität. Aber verständlich, wenn es ein ehrlicher Wunsch bleibt, der irgendwie Teil von unserem Herzen ist. Aber da ist es entscheidend, glaube ich, die zwei Sachen zu unterscheiden. Was ist Verheißung und was ist ein Wunsch? Ich glaube, es hilft auch zu unterscheiden, weil wir vielleicht unterschiedlich auch damit umgehen. Eine Verheißung, die vielleicht da ist, wo wir sagen, hey, das hat Gott irgendwie versprochen, da wollen wir irgendwie noch drauf festnageln, ist vielleicht irgendwie, dass das manchmal wie so ein Anspruch und eine Bedingung irgendwie auch mitbringt. Aber vielleicht auch mitbringt, dass wir ja vielleicht eher die Falle haben, enttäuscht zu werden auf eine Art und Weise. Gerade ein gebrochenes Versprechen ist was, was uns tief enttäuscht. Und ich glaube, gerade in unserer Kultur, wo man zu seinem Wort steht und so weiter, nicht angelogen werden will und so weiter, hat das einen großen Stellenwert, nicht enttäuscht zu werden. Ich glaube, wenn ich weiß, dass es kein Versprechen ist, das Gott abgegeben hat, sondern dass es einfach nur ein großer Wunsch in meinem und ein legitimer Wunsch in meinem Herzen ist, dann schenkt mir das eher eine Perspektive von bittendem Vertrauen. Ja? Also ich möchte das als Bitte formulieren, nicht als Anspruch. Dass offen ist, was daraus wird, dass irgendwie Hoffnung da ist und dass ich es vielleicht auch irgendwie loslassen kann, weil wir wissen, manche Wünsche gehen in Erfüllung, manche nicht. Ich glaube, hier ist wichtig, Hoffnung mal ein bisschen genauer anzuschauen und Hoffnung auch zu unterscheiden, zum Beispiel von einem Wunsch und von Optimismus. Meine These wird sein, dass Hoffnung eigentlich Vertrauen auf Gottes Zusage und seinen Charakter ist und dass das eigentlich Hoffnung ganz gut zum Ausdruck bringt. Ich glaube, weil es wichtig ist, diese Klärung zu machen, ist, weil viele Enttäuschungen entstehen nicht, weil Gott irgendwie untreu ist. Ich glaube, viele Enttäuschungen entstehen, weil unsere Wünsche zu Verheißungen werden. Und ich glaube, das ist ganz unbewusst. Wir erheben unsere Wünsche zur Verheißung. Wir denken, das müsste Gott doch mir versprochen haben. Und so wird das quasi zur Verheißung. Und ich glaube, die Sarah und ihre Geschichte hilft uns hier, die Hoffnung irgendwie nochmal neu und anders zu verstehen und da ein paar Sachen auch irgendwie zu sortieren. Hoffnung ist eben nicht nur einfach nur ein Wunsch. Ein Wunsch entspringt einer Sehnsucht. Ja, das ist menschlich, das ist tief, das ist ganz normal und ist auch legitim. Und die Hoffnung, dieser Wunsch, der richtet sich auf ein konkretes Ereignis. Man wünscht sich, dass was konkret passiert, ein Ereignis oder irgendwas, was Teil von unserem Leben wird. Und das Problem an der Sache ist, dass diese Wünsche sich eben absolut setzen können. Dass wir die Wünsche absolut setzen, hey, das ist das Wichtigste, was jetzt in meinem Leben passieren soll, ist, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Und er wird zum Maßstab für gelingendes Leben. Wenn dieser Wunsch in Erfüllung geht, dann ist mein Leben gelungen. Wenn nicht, dann was ist das für ein blödes Leben? Und ich glaube, diese Wünsche sind nicht immer falsch. Die sind absolut legitim, dass die Teile unseres Herzens sind. Und ich glaube, dass die Bibel auch nicht diese Sehnsucht oder diese Wünsche verurteilt. Ich glaube, es ist nur einfach wichtig, die einzuordnen. Weil Hoffnung, wenn wir das Hoffnung angucken, dann gründet es eben nicht im Ergebnis, sondern die Hoffnung, die richtet sich vielmehr auf den Zusagenden. Es richtet sich nicht auf das Was, sondern eher auf den Wen. Die Hoffnung, die sagt nämlich, Gott ist treu. Die Hoffnung, die sagt, Gott ist gut. Die Hoffnung sagt, Gott ist mir zugewandt, auch wenn der Ausgang offen bleibt. Hoffnung ist eben auch nicht bloß Optimismus. Der Optimismus, der rechnet einfach mit einem richtig guten Ausgang. Meistens ist das einfach so eine Grundeinstellung, eine Lebenseinstellung, die wir haben. Ja, es wird schon recht werden und es wird schon gut werden. Und am Ende passt es irgendwie. Vielleicht, weil man es auch gar nicht aushält, irgendwie drüber nachzudenken, wie es auch sonst sein kann. Hat vielleicht manchmal ganz unterschiedliche Gründe. Das Problem mit Optimismus ist, dass er halt immer wieder an der Realität zerbricht. Dass die Realität manchmal ganz anders aussehen kann, als das, was man sich optimistisch so alles vorstellt. Der Optimismus, der trägt schlecht in Leid. Und er macht Schuldgefühle ah, da war ich vielleicht nicht positiv genug. Oh, da habe ich irgendwie nicht dran geglaubt. Da muss ich doch noch ein bisschen bessere Grundeinstellungen positiv haben, dass es doch schon was wird. Die biblische Hoffnung ist anders als Optimismus. Die biblische Hoffnung schaut der Realität ins Gesicht. Die stellt sich der Realität. Die muss Leid nicht verdrängen und verdrängt sie auch nicht. Die rechnet nicht automatisch mit der schnellen Lösung, die da irgendwie kommt. Und sie hofft trotzdem. Hoffnung ist eben kein positives Denken, sondern letztlich ein festes Vertrauen auf einen verlässlichen Gott. Das ist Hoffnung. Und jetzt ist neben der Hoffnung ist ja jetzt auch die Enttäuschung. Enttäuschung, wir werden nicht gerne enttäuscht. Ich würde sagen, dass zumindest eine Chance in Enttäuschung irgendwie da ist. Enttäuschung kommt auch mit Schmerz. Und der Schmerz ist nichts Gutes. Ist was, ja, was Trauriges, was Herausforderndes, was Verletzendes vielleicht. Aber Enttäuschung hat die Möglichkeit, uns zu enttäuschen. Enttäuschung ist die Einladung, Dinge zu klären, unsere Hoffnung klärend zu lassen. Vielleicht stecken da die Fragen dahinter, worauf habe ich eigentlich mein Leben gebaut? Was darf nicht fehlen, dass ich leben kann? Und dass mein Leben ein gutes Leben ist, ein gelungenes Leben? Das sind ziemlich tiefe Fragen. Das sind ziemlich fundamentale Fragen, die über unserem Leben stehen. Und ich weiß nicht, welche Antwort du drauf gefunden hast. Aber diese Sehnsüchte und diese Wünsche sind ein Symptom dafür, das, was diese Rolle in unserem Leben hat. Worauf habe ich mein Leben gebaut? Habe ich mein Leben drauf gebaut, dass es mit dem Kinderwunsch und der Familie irgendwie klappt? Habe ich mein Leben drauf gebaut, dass ich beruflich besonders erfolgreich bin? Ja. Habe ich drauf gebaut, dass ich immer gesund bleibe? Und jetzt sieht die Realität vielleicht anders aus. Und spannend ist auch vielleicht zu fragen, wenn ich so auf solche Dinge mein Leben gebaut habe, wo kommen diese Perspektiven eigentlich her? Also wer hat mir das gesagt, dass ich darauf mein Leben bauen soll? Wie ist das Teil von meinem Leben geworden? Vielleicht ist das Prägung, vielleicht dein Elternhaus, vielleicht die Familie, in der du aufgewachsen bist. Vielleicht sind es aber auch Erwartungen, die andere Leute an dich hatten und die du dir übernommen hast. Vielleicht ist es die Gesellschaft, die da solche Dinge transportiert. Vielleicht aber auch Kirche, wo wir da unterwegs sind. Ich will dir die Frage stellen, willst du da wirklich dein Leben drauf bauen? Lohnt es sich, da sein Leben drauf zu bauen? Und ist dieses Fundament stabil genug, um dein Leben drauf zu bauen? Ich will da vielleicht nicht alles reflektieren, aber vielleicht will ich uns als Kirche einladen, auch sensibel dafür zu sein, wo wir einen Lebensstil, eine Lebensform oder Lebensinhalte, sei es bewusst oder unbewusst, zur Norm erheben, ohne dass es eigentlich eine biblische Grundlage dafür gibt. Ich glaube, Familie und Partnerschaft könnte sowas sein. Ich erlebe zum Beispiel in meiner Gemeinde, bin ich auch mit jungen Erwachsenen unterwegs, immer wieder auch junge Leute, die irgendwie spiegeln. Sie haben das Gefühl, das Leben ist nur ein gelungenes Leben, wenn sie eben einen Partner an ihrer Seite haben, wenn sie Familie gründen, wenn sie Kinder haben. Und vorher fühlen sie sich manchmal zum Beispiel nicht richtig aufgeräumt. Ja, wo gehören sie eigentlich dazu? Sind sie irgendwie Teil der Gemeinschaft? Ja, wie ist es an Weihnachten? Wie ist es nach dem Gottesdienst? Ja, und so weiter, da irgendwie sein Ding zu haben. Und ich glaube, manchmal schleicht sich das so ein bisschen ein, dass es irgendwie für uns dazugehört, zu sagen, ja, ein christliches Leben ist ein Leben in Familie. Aber dass das Leben andere Geschichten schreibt, lassen wir vielleicht manchmal außer Sicht. Gott kann diese Enttäuschung nutzen, um einige Dinge in unserem Herzen zu klären und um uns tiefer zu gründen, um unser Fundament aufzuräumen und unser Fundament zu klären. Aber Gott begegnet uns auch in der Enttäuschung und nicht erst nach der Enttäuschung. Er ist da mit uns unterwegs. Unser Platz in der Geschichte. Vielleicht docken wir da an mit der Hoffnung. Vielleicht haben wir unseren eigenen Weg mit der Hoffnung und mit enttäuschter Hoffnung und können da irgendwie die Dinge nochmal mitzunehmen. Ich lade dich ein, das irgendwie mit in die Predigt, mit in dieses Gottesdienst mit reinzunehmen. Aber wenn das für dich auch nicht dran ist, dann ist das auch okay, das auch wieder mit nach Hause zu nehmen und vielleicht kommt ein anderer Zeitpunkt, der irgendwie besser für dich passt. Wir suchen aber noch unseren anderen Platz in der Geschichte. Denn diese Geschichte, die wir heute angeguckt haben, die endet eben gar nicht bei Abraham und Sarah. Die Geschichte in 1. Mose 21 mit der Frau, die das Baby in der Hand hat, das ist gar nicht der Schlusspunkt. Weil Isaak, der Sohn, der ihnen geboren wird, der ist gar nicht das Ziel, sondern das ist eigentlich der Anfang. Gottes Verheißung war nämlich von Anfang an viel, viel größer als nur, dass diese Frau dieses Kind kriegt. Gott sagt zu Abraham, du wirst Vater vieler Völker. In dir sollen sie alle gesegnet sein. Und ich frage uns, wo ist denn Platz, unser Platz in dieser Geschichte? Wo ist denn dein Platz in dieser Geschichte, die Gott mit den Menschen schreibt? Es gibt ein sehr offensichtliches Angebot, wie du Teil dieser Geschichte werden kannst. Und spannenderweise können wir mal in Galater 3 reingucken. Da schreibt nämlich Paulus, wenn ihr aber zu Christus gehört, dann seid ihr Abrahams Nachkommen. Damit bekommt ihr auch das Erbe, das Gott ihm versprochen hat. Du kannst Abrahams Nachkomme werden. Ein Kind der Verheißung, ein Kind der Freude. Zugehörigkeit zu Christus ist hier entscheidend. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du Teil dieser Verheißung, Teil dieser Geschichte. Wir entdecken, diese Geschichte ist offen. Die ist noch gar nicht fertig. Diese Geschichte sucht Teilnehmer. Die sucht dich, dass du Teil dieser Geschichte wirst. Wie wird man Teil dieser Geschichte? Als Abraham diese Berufung kriegt und sich auf die Socken macht, da gibt es eine Situation, wo ja, beschrieben ist, dass Abraham Gott glaubte. Gott glaubte. Er vertraut seiner Zusage, er vertraut den Versprechen, die Gott ihm gemacht hat. Und dann wird beschrieben, das wird ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Abraham glaubte. Und hier geht es nicht um eine perfekte Frömmigkeit. Ja. Abraham nicht ganz viele Gottesdienste gefeiert. Und die Bibel hat er auch nicht gelesen. Hier geht es nicht um perfekte Frömmigkeit. Uns geht vielleicht auch nicht um einen reibungslosen Glauben. Wir sehen auch, Abraham hat immer wieder seine Momente des Zweifels, wo er unterwegs ist. Abrahams Glaube zeigt sich im Vertrauen inmitten der Ungewissheit. Abrahams Glaube zeigt sich, dass er einfach losgeht, ohne zu wissen, was jetzt irgendwie auf ihn wartet, mit 75. Und dieselbe Möglichkeit gilt eigentlich auch für uns. Ja? Durch Jesus Christus gelten uns die gleichen Möglichkeiten. Durch das, was Jesus am Kreuz getan hat, dass er zu uns Teil dieser Geschichte mit den Menschen geworden ist, dass er zu uns gekommen ist, uns in Gnade und Wahrheit gezeigt hat, was Gott mit dieser Menschheit vorhat und wer dieser Gott ist. Und durch das, was er am Kreuz und in der Auferstehung für uns getan hat, das gibt uns die Möglichkeit, in dieser Geschichte teilzunehmen. Jesus trägt unsere Schuld. Er überwindet Tod, er überwindet Hoffnungslosigkeit und er öffnet Versöhnung und Gemeinschaft mit Gott für uns. Und Glaube heißt für uns, Gottes Ja über meinem Leben anzunehmen, damit dabei zu sein. In dieser Geschichte von Gott mit den Menschen entdecken wir Gottes Herz. Gott sucht nicht funktionierende Menschen. Er sucht nicht erfolgreiche Lebensgeschichten. Was Gott sucht, ist Beziehung. Er sucht Vertrauen. Er sucht Gemeinschaft. Gott sucht Menschen, die bereit sind, dieses neue Leben in sich hervorsprießen zu lassen, sich erneuern und verändern zu lassen. Und Gottes größter Wunsch ist, mit dir in Gemeinschaft zu leben, in Verbundenheit zu leben, jetzt und bis in alle Ewigkeit. Und diese Predigtreihe geht ja über das neue Leben. Und ihr habt bestimmt schon von dieser Spannung gehört, dieses neue Leben, was ist denn davon jetzt und was ist denn davon in der Ewigkeit? Dieses neue Leben beginnt nicht erst, wenn sich alles erfüllt hat. Dieses neue Leben beginnt im Glauben, im Vertrauen, auf dem Losgehen. Und auch heute sehen wir schon und spüren und entdecken und ergreifen und genießen Zeichen dieses neuen Lebens. Angenommen zu sein. Eine neue Perspektive aufs Leben. Eine neue Perspektive auf die Beziehung, in der wir stehen. Hoffnung, die trägt, auch ohne die Lösung, die offensichtlich ist. Das neue Leben zeigt sich im Leben aus der Zusage. Du gehörst dazu. Du bist gewollt. Du bist geliebt. Das ist das neue Leben. Und gleichzeitig entdecken wir aber auch, dass dieses neue Leben eben noch nicht vollendet ist. Dass Gottes Geschichte mit den Menschen noch nicht vollendet ist, sondern darauf wartet. Die Hoffnung geht weiter. Aber eben über unerfüllte Wünsche hinaus und über zerbrochene Träume hinaus. Und dieses ewige Leben bedeutet auch Heilung aller Wunden. Abwischen aller Tränen, wirkliche Gerechtigkeit, erfüllte Gemeinschaft und vollendete Freude, die da auf uns wartet. Und dieses Versprechen macht uns Gott. Gott erfüllt nicht jede Hoffnung sofort, aber er lässt auch keine Hoffnung verloren gehen. Und dazu lädt er uns ein. Dazu lädt er uns ein, auch so wie wir sind. Dein Lachen heute Morgen muss kein perfektes Lachen sein. Es muss auch kein freudiges Lachen sein. Es muss kein schönes Lachen sein. Es darf ein ehrliches Lachen sein. Gott verwandelt dein Lachen. Ich selber habe die Entscheidung getroffen, Ja zu sagen zu diesem Leben von Gottes Ja zu mir. Und hier dieser Ort war ein Teil meiner Geschichte, zu Gott Ja zu sagen. Und ich habe erlebt, wie ja auch aus einer Situation der Unfruchtbarkeit, könnte man sagen, ich habe in meinem Leben keine Frucht gesehen. Ich habe keine Hoffnung gesehen. Ich habe nicht gesehen, wie irgendwie da ein großer Wert drin sein soll. Aber ich habe erlebt, wie Gott mich angenommen hat, wie er mich an der Hand genommen hat und wie er auch Veränderung geschafft hat, wie er ein neues Leben in mir geschaffen hat und eine neue Perspektive gegeben hat. Und daran freue ich mich. Und das motiviert mich und begeistert mich, immer wieder auch neu sich auf Gottes Wege einzulassen. Immer wieder neu auf seine Versprechen zu bauen und immer wieder neu zu prüfen, genau, was er mit meinem Leben vorhat und da voranzugehen und was es für jetzt bedeutet. Ich möchte uns zum Schluss Einladung aussprechen. Einladung zu einem Leben in Hoffnung. Vielleicht ist die Art von Sarah, wie sie aktiv ihren Glauben zum Ausdruck gebracht hat, vielleicht ist das nicht genug, um die Predigt praktisch umzusetzen. Ich will dir noch 3 weitere Vorschläge machen, aus denen du dir einfach mal einen vielleicht aussuchen kannst, der irgendwie gerade gut zu deiner Situation passt und den du dir mitnehmen willst. Meine erste Einladung an dich ist, ehrlich zu werden. Nimm dein Lachen doch mal wahr. Nimm doch die Gefühle mal wahr, die da irgendwie in dir sind. Das Zweifelnde, das Müde, das Vorsichtige, das Enttäuschte, das da vielleicht da ist. Und die Einladung, das einfach vor Gott zu bringen, im Gebet vor Gott zu bringen. Das muss nicht besonders fromm aussehen, das muss nicht richtig sein. Du musst dich nicht erklären. Eigentlich musst du es nicht mal irgendwie auch öffentlich machen. Aber vielleicht hilft dir das auch. Wir haben nachher gleich in der Gebetszeit, wird auch das Segnungsteam hinten im Buchladen zur Verfügung stehen. Und vielleicht hilft dir das, dein zweifelndes Lachen einfach mal mit jemandem zu teilen und für dich beten zu lassen. Ehrlich zu werden und dein Lachen benennen. Die zweite Option, die zweite Einladung, die ich hier machen würde, ist zu prüfen. Wunsch und Hoffnung zu unterscheiden. Ich habe dir mal ein paar Sachen mitgegeben, wo du das mal prüfen kannst. Schau mal ehrlich an, welche Sehnsüchte schlummern denn da an dir? Was sind denn die Wünsche, mit denen du unterwegs bist, die dich vielleicht immer wieder auch in deinem Leben begleitet haben, die vielleicht irgendwie auch noch deinem Herzen schlummern, die irgendwie auch vielleicht auf dein Herz drücken und dich auch irgendwie belasten? Und geh mal der Frage nach, steckt denn da von Gott eine konkrete Verheißung dahinter, dass das irgendwie Realität wird, dass er da was zu sagen hat? Das ist manchmal notwendig, da nochmal ein bisschen zu forschen und zu gucken, was Gott denn irgendwie dazu zu sagen hat. Oder ist es eben ein Wunsch? Was verspreche ich mir denn davon? Welche Rolle hat dieser Wunsch denn in meinem Leben? Baue ich da mein Leben drauf? Woran hängt mein Bild vom gelingenden Leben? Und auch diese Sehnsucht und dieser Wunsch kann man ganz aktiv nochmal in Gottes Hände legen im Gebet. Und da geht es vielmehr um Klarheit. Es ist die Einladung, Klarheit in sein Herz zu lassen. Und viel weniger die Themen zu verdrängen. Und vielleicht die dritte Einladung ist, Vertrauen zu wagen. Dein Ja zu sagen zu Gottes Ja. Vielleicht bist du müde vom Hoffen. Vielleicht bist du damit schon viele Jahre unterwegs und weißt gar nicht, wie du weitermachen sollst. Vielleicht ist es dieser Gottesdienst heute eine Einladung, neu zu vertrauen. Neues Vertrauen. Vielleicht kannst du ganz leise einfach Jesus sagen oder in deinem Inneren sagen, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Ich nehme dein Ja an, das du über mir aussprichst. Ich nehme die Versprechen an, die du über mir aussprichst und will damit dir unterwegs sein. Denn das neue Leben, das beginnt mit Vertrauen. Gott nimmt dein Lachen ernst. Und er ist der Gott, der neues Leben schenkt. Manchmal jetzt, manchmal anders, aber immer treu. Amen.